Und jetzt zum Wort Gottes. Wir lesen die Verse 6 bis 9. Vers 8, der angegeben ist, wird der Kernvers sein, dem wir uns heute besonders zuwenden. Aber wir lesen 6 bis 9. Kolosser 3. Da schreibt der Paulus: Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Darin seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Gerade bis dahin. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. In diesen gerade gelesenen Versen, Kolosser 3, 6 bis 9, redet Gottes Wort über den geistlichen Vorzeitmenschen. Und unser Thema lautet heute deshalb auch der Zorn des Vorzeitmenschen. Vielleicht wundert ihr euch über dieses Thema. Ihr wisst vielleicht, wie das Fremdwort für die Lehre vom Menschen heißt. Genau, die Anthropologie. Anthropos ist der Mensch und die Logie, wie bei der Theologie oder der Philosophie, die Weisheit ist was anderes, aber bei der Theologie und Ähnliches, das ist immer die Lehre, das Wort oder die Lehre von etwas. Also die Anthropologie. Und die Lehre vom Vorzeitmenschen, vom Neandertaler etc. und seinen angeblichen affenartigen Vorfahren, weiß jemand, wie die heißt? Die Lehre von diesen Gestalten da, das ist die Paläoanthropologie, denn das griechische Wort Palaios heißt alt. Ja, also die Paläoanthropologie ist die Lehre vom alten Menschen, vom Menschen längst vergangener Zeiten. Und warum sage ich das? Weil genau von diesem Menschen redet Gottes Wort in diesen Versen, ganz wörtlich. Nämlich in Vers 9, wenn wir da lesen vom alten Menschen, den wir ausgezogen haben, dann steht da Palaion Anthropon. Hab's da drunter geschrieben. Als ich das in der Vorbereitung gelesen habe, habe ich gedacht, das ist der Einstieg, der Vorzeitmensch. Von solchen finsteren Gestalten also redet die Bibel in unserem heutigen Abschnitt, allerdings natürlich nicht im biologischen Sinne, sondern im geistlichen. Sie redet von einer geistlichen Paläoanthropologie, vom geistlichen Vorzeitmenschen. Ihr wisst natürlich, dass wir an den Unsinn damit diesen Gestalten sowieso nicht glauben. Vorzeitmensch. Ich sage bewusst nicht Urmensch. Warum sage ich nicht Urmensch? Der Urmensch und der Vorzeitmensch unterscheiden sich fundamental. Denn der Vorzeitmensch, von dem Gottes Wort hier redet, ist ja nicht der biblische Urmensch, wie Gott ihn ursprünglich geschaffen und gedacht hat. Denn der Urmensch, das waren Adam und Eva im Garten Eden vor dem Sündenfall. Seit dem Sündenfall haben wir es nicht mehr mit dem Urmenschen zu tun, den Gott sich gedacht und erschaffen hat und siehe, es war alles gut, sondern seit dem Sündenfall haben wir es mit dem in Sünde gefallenen Vorzeitmenschen zu tun. Und dieser in Sünde gefallene Vorzeitmensch, der soll zum Jetztmensch werden in Jesus, zum neuen Menschen in Christus. Nicht zum Homo sapiens sapiens, den seht ihr ganz rechts. Der kluge Mensch. Die Wissenschaft verteilt ihm sogar gleich noch zwei Sapiens, das heißt klug, weise. Um ihn zu unterscheiden vom Neandertaler, der gehört auch schon zum Homo sapiens. Also der moderne Mensch, der hält sich für so superklug, dass er sich gleich mit zweimal klug von seinen vermeintlichen affenartigen Vorfahren und Ähnlichem abgrenzen muss. Aber wenn wir jetzt vom Jetzt-Menschen reden, dann reden wir nicht von diesem Homo sapiens, der sich mit seinem großen Hirn, deshalb habe ich das Bild abgezeichnet, ihr seht da links drummen, das soll der Vorzeitmensch sein, und der Jetzt-Mensch, der bildet sich auf sein Hirn sehr viel ein. Aber mit seiner gottlosen Klugheit richtet er ein Chaos nach dem anderen auf diesem Planeten an. Von diesem reden wir nicht, sondern vom geisterfüllten Menschen, der sich nichts auf seine Klugheit einbildet, sondern sich seiner Beziehung zum lebendigen Gott erfreut und allein von diesem Hilfe, Rettung und Heil erwartet. Also damit wird ein Unterschied vom Urmenschen, Vorzeitmenschen und geistlichen Jetztmenschen, der in Jesus lebt und in der Kraft des Heiligen Geistes. Damit dieser geistliche Mensch nun auch wirklich zur Entfaltung kommt und ihm nicht der finstere Vorzeitgeselle ständig in die Parade fährt, mahnt uns nun Gottes Wort in Vers 8, habt nun abgelegt. Alles Zorn, Wutanfälle, Bosheit, üble Nachrede, schändliche Worte aus eurem Mund. Auffällig sind gleich die ersten Worte, wie ich sie wiedergegeben habe, so heißen sie wörtlich, habt nun abgelegt. Das ist ein Befehl, der bezeichnet eine Handlung, die in der Vergangenheit schon abgeschlossen ist. Habt nun abgelegt. Eigentlich geht das ja gar nicht. Deshalb gibt's, soweit ich gesehen habe, auch kaum eine Übersetzung so wörtlich wieder. Man kann ja von der Logik her nicht einen Befehl für die Vergangenheit geben. Gottes Wort tut's trotzdem. Was ist der Sinn? Dieser Befehl ist der Aufruf, lebt, was ihr seid. Lebt, was ihr seid. In unserem neuen Leben mit Jesus geht's nicht um unser Bemühen auf ein Ziel hin, was wir in Zukunft versuchen zu erreichen und was wir vielleicht dann doch nie schaffen werden. Und es gibt da immer auch den gesetzlichen Krampf, ja? Sondern wir leben und handeln vom Ziel her. Wir leben von dem und auf das hin, was wir in Jesus schon sind. Das ist ganz wichtig. Wir leben von dem, was Jesus für uns schon erreicht hat. Der alte, finstere Vorzeitgeselle, da kommen wir immer wieder drauf, weil wir werden noch ein paar Sonntage bei diesem Themenabschnitt sein, bei diesen Versen, weil da steckt sehr viel drin. Alten Menschen ablegen, neuen anziehen, dieser alte, finstere Vorzeitgeselle, von dem wir das Bild gesehen haben, jetzt aber geistlich dann gedeutet, ja, der ist mit Jesus ans Kreuz geschlagen, der ist getötet, der ist im Taufwasser ersäuft. All dieses ganze finstere Wesen und diese negativen Verhaltensweisen, von denen die Verse 6 bis 9 reden, die gehören der Vergangenheit an. In denen sind wir einst gewandelt, sagt Vers 7, aber eben in grauer Vorzeit, als wir noch finstere Vorzeitgesellen waren. Aber als wir zum Glauben gekommen sind, als wir getauft wurden, da haben wir das abgelegt. Genau das sagt Gottes Wort, habt abgelegt. Das haben wir hinter uns gelassen. Und deshalb mahnt uns Gottes Wort, dann habt's auch wirklich abgelegt. Ich will's am bekannten Beispiel der Verwandlung des Schmetterlings praktisch veranschaulichen. Die Raupe ist dick und fett und hat nur kurze Stummelbeinchen. Die kann nur krabbeln, nicht mal richtig springen, geschweige denn fliegen. Wenn jemand zu dieser Raupe ganz links auf dem Bild sagen würde, du bist zum Schmetterling berufen, jetzt mach endlich was draus, flieg endlich los, spring aus dem Baum ins Freie hinaus, mach deine Flügel auf und dann geht's los und leb deiner Berufung gemäß, dann würde die Raupe einen ziemlich üblen Bauchklatscher machen. Ja. Aber wenn diese Raupe sich verpuppt, dann findet eine vollständige Verwandlung statt und ein Schmetterling schlüpft aus und der ist nicht nur wunderschön, der kann dann tatsächlich auch fliegen. Und das ist der entscheidende Punkt, die Raupe im Bild gesprochen, das ist der Vorzeitmensch, ja? Das ist das, was wir in der Sünde mal waren, ohne Jesus, ohne Heiligen Geist. Da waren wir auch schon berufen zu fliegen, aber da hatten wir noch keine Flügel. Und deshalb hilft's auch nichts, was fromme Menschen manchmal den Fehler machen, dass sie nicht wiedergeborenen Menschen sagen, verhalt dich anständig. Die ganze Stichwort Emerging Church, großer Fehler, wenn die Leute heute meinen, man könnte den in Sünde gebundenen Weltmenschen aufrufen, ein geistliches Leben zu führen. Das ist genauso unsinnig, wenn man zu einer Raupe sagt, flieg, du bist ein Schmetterling. Der muss erst eine Verwandlung haben. Als wir zum Glauben an Jesus gefunden haben, da hat noch eine viel größere Verwandlung stattgefunden als bei diesem Schmetterling. Denn bei diesem Schmetterling, so gewaltig der äußere Unterschied auch ist zwischen Raupe und Schmetterling, von der Substanz ist alles beim Alten geblieben. Da haben sich nur die verschiedenen Bauteile, die Moleküle, neu angeordnet. Im Grunde genommen ist sogar der Schmetterling noch weniger als die Raupe. Warum? Materiell betrachtet, das Material für die Puppe und für den Faden, an dem er sich angebunden hat, bleibt zurück. Also der Schmetterling ist wahrscheinlich nur ungefähr 90-95% Moleküle von dem, was er als Raupe war. Der Rest ist in der Puppenhülle und im Bindfaden zurückgeblieben. In Jesus aber sind wir unvorstellbar viel mehr als unser finsterer Vorzeitgeselle. Denn in Jesus haben wir den Heiligen Geist bekommen. In Jesus haben wir ein neues Leben, das unvorstellbar weit hinausreicht über unser altes. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch dieses neue Leben, das sage ich allen, die sich noch nicht klar für Jesus entschieden haben, ganz besonders auch allen Jüngeren, nicht auf die lange Bank schieben. Denn ich dachte bei der Vorbereitung, dann machen wir's wie so manche Insekten. Der Hirschkäfer, der lebt, glaube ich, 8 Jahre als Larve im Boden, frisst Eichenmulm in alten Baumstämmen, bis er ausschlüpft. Und dann hat er eine kurze Existenz vor ein paar Wochen, vielleicht, glaube nicht mehr, und dann ist er schon wieder tot. Oder dieser Tage habe ich in einem Tierfilm gesehen von einer Zikade oder was in den Nachrichten, die leben 17 Jahre als Larve im Boden. Dann schlüpfen sie aus für eine kurze Zeit. Und es ist doch schade, wenn wir 17 Jahre, 50 Jahre oder noch länger als Raupe, als Larve im Boden, im Mulm, im Dreck dieser Welt leben, anstatt uns in die Höhen zu erheben, zu denen Jesus uns berufen hat. Und ich dachte an den Schächer am Kreuz. Das ist toll, dass der noch gerettet wurde, ganz klasse. Aber auf dieser Erde betrachtet war er nur eine geistliche Eintagsfliege. Der hatte von seinem neuen Leben als Schmetterling auf dieser Erde in Jesus eigentlich gar nichts mehr. Als er zum Glauben kam, ist er schon wenige Stunden später gestorben. Er hat eine Ewigkeit vor sich, aber auf dieser Erde hat er eigentlich sein ganzes Leben verplempert. Und Gott hat uns bestimmt, dass wir nicht nur ein kurzes Leben, nicht als geistliche Eintagsfliege, kurz bevor wir sterben, nach vielen Jahren wühlen im Dreck, ein befreites Leben führen, sondern möglichst bald, möglichst von Jugend auf. Von daher eine ganz, ganz herzliche Einladung, wart mit der Verwandlung in Jesus nicht unnötig lange. Und jetzt schauen wir uns aber das Bild mal geistlich nochmal an. Habt abgelegt von euch alles. Die Raupe links ist Vergangenheit. Die Puppe in der Mitte ist auch Vergangenheit. Die müssen wir in dem Sinne gar nicht durchmachen, dieses Stadium. Geht bei uns im Moment der Bekehrung vom Grundsatz in einem Augenblick, in dem Moment, wo wir Jesus einladen, unser Heiland zu sein und unser Herr. In dem Moment, sagt die Bibel, bekommen wir den Geist Gottes. Also das, was bei der Raupe noch ein Puppenstadium von ein paar Wochen, vielleicht sogar über den Winter ein halbes Jahr braucht, das darf bei uns in einem Augenblick geschehen. In dem Moment, wo wir uns Jesus zuwenden, sind wir ein neuer Mensch. Und sind wir durch Jesus freigemacht, wir müssen nicht mehr auf den Boden kriechen, wir dürfen als Schmetterlinge geistlich betrachtet leben. Und das ist der Sinn dieser ersten Mahnung, habt nun abgelegt alles. Du bist in Jesus eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, du bist ein neues Wesen und dann leb's auch. Und dann nennt Paulus einige Dinge, die ganz und gar nicht zu diesem neuen Leben in Jesus passen. Zorn, Wutanfälle, üble Nachrede, Bosheit, schändliche Worte. Und dem wollen wir uns heute jetzt ganz besonders zuwenden, dem Zorn des Vorzeitmenschen. Die Bibel sagt über diesen Zorn, wir haben es als Lesung in Jakobus 1,20 gehört, des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Es kann auch einen heiligen Zorn geben, da ist dann vielleicht noch mal anders, aber das Menschenzorn, der Zorn des Vorzeitmenschen, der tut nicht, was vor Gott recht ist. Solcher Zorn oder üble Laune kommt leider auch bei frommen Menschen vor. bei denen meistens eher zu Hause als in der Gemeinde. Vor allem Pastorenfrauen können davon ein Lied singen. Da habe ich ein Bild gefunden. Ihr seht, da sagt die Frau zu ihrem Mann, das ist der Pastor, ich habe einen großartigen Vorschlag. Heute bist du einmal in der Gemeinde mufflig und nett zu Hause. Weil nicht nur bei den Pastoren, vielleicht auch bei anderen Durchschnittschristen ist die Gefahr, dass man in der Gemeinde eben das brave Sonntagsgesicht aufsetzt und mit Mühe und Not auch durchhält, bis man wieder in die private Atmosphäre zurücksackt und sich dann vielleicht wieder eher gehen lässt und eben mufflig wird. Festo Kiwingere, ein ugandischer Bischof, der von 1919 bis 1988 lebte und Bischof der anglikanischen Kirche in Uganda war, wir sehen ihn hier auf dem Bild, berichtet, ich bin unter Missionaren aufgewachsen. Manchmal brausten die Missionare auf. Dann sagten sie, daran ist das Klima schuld. Es ist zu heiß. Und er sagte, das stimmt, ihr seid müde. Und wenn der Leib müde ist, braust man ganz leicht mal auf. Wenn euch aber zu dieser Zeit der Heilige Geist erfüllt hätte und die Gnade des Herrn eure Herzen, dann wärt ihr zwar immer noch körperlich müde gewesen, aber von einer Müdigkeit friedlicher Art. Ihr hättet nicht aufbrausen müssen. Festo Kiwingere war ein ganz gläubiger Mann, war auch manchmal in Deutschland bei den Gemeindetagen unterm Wort eingeladen, damals noch von meinem Vikarsvater Rolf Schäfbuch, wobei ich ihn nie persönlich kennengelernt habe. Und dann erklärt das an einem Beispiel. Und das ist sehr schön und anschaulich und deshalb habe ich das hier mitgebracht. Jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich keine Sauerei mache. Sonst kriege ich mit unseren Hausfrauen hier Krach. So, also, wenn man schlammiges Wasser hat, dann setzt sich nach einiger Zeit der Schlamm auf dem Boden ab. Und das Wasser sieht halbwegs klar aus. Wenn wir jetzt noch eine Weile gewartet hätten, durch die Fahrt hierher ist wieder ein bisschen aufgerührt, dann wäre es doch wieder relativ klar. Wenn man jetzt aber die Flasche schüttelt, eine Frau hat es gut zugedreht, dann sehen wir, dann wird es wieder ganz trübe. Jetzt kann das Wasser sagen, wenn es geschüttelt wird, da kann ich ja nichts dafür, ich war ja sauber. Erst weil du mich geschüttelt hast, bin ich jetzt wieder dreckig geworden. Müssen wir sagen, ja, ja, geschüttelt haben wir dich, aber den Dreck, den hattest du ja vorher schon drin. Denn wenn du sauber gewesen wärst, wenn kein Dreck drin wäre, dann kann man dich schütteln, so viel man will, und dann bleibt es immer alles sauber und rein. Ich denke, das ist eine hervorragende Veranschaulichung für das, was der Festo Kiwingere sagen wollte. Ist der Heilige Geist unser Wesen und wie viel schlammigen Bodensatz des alten Vorzeitmenschen gibt's noch in uns? Wie schnell sind wir dabei, unsere schlechte Laune, unseren Zorn, unser Schmollen und unseren Trotz anderen anzulasten? Den Verhältnissen, den Kindern, der Frau, den Arbeitskollegen und so weiter. Allerdings, die Umstände mögen schlecht sein, andere mögen an uns schuldig geworden sein, sie mögen uns verletzt, Falsches über uns verbreitet haben und so weiter. Aber wie wir darauf reagieren, das ist unsere Sache. Wir können oft nichts fürs Verhalten der anderen. Manchmal sind wir auch im Verhalten der anderen selber schuld, aber klammern wir das mal aus. Nehmen wir an, wir können wirklich nichts fürs Verhalten des anderen, der uns Böses tut, aber wie wir darauf reagieren, das ist immer unsere Sache. Und daran zeigt sich eben, wie viel schlammiger Bodensatz noch in uns ist. Und ich denke, manchmal schüttelt uns Gott, damit wir sehen, welcher Dreck da noch im Untergrund schlummert, was da noch raus muss. Festo Kiwingere berichtet weiter von sich und ich denke, da können wir gut an uns selber denken. Wir haben vielleicht schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Er schreibt, ich bin verheiratet und habe eine wunderbare Frau, die Gott mir gegeben hat. Damit wir zusammen leben, gemeinsam zu Jesu Füßen Lektionen lernen und einander in der Nachfolge Jesu helfen. Das ist auch der Sinn der Ehe, dass man miteinander sich gegenseitig unterstützt auf dem Weg mit Jesus. Und er sagt, das ist eine herrliche Sache. Oft geschieht's aber, dass ich aufbrause. Das ist schön am Festo Kiwingere, dass er nicht nur die Fehler bei den Missionaren gesehen hat, sondern auch seine eigenen. Und er sagt, und dann, wenn ich mürrisch bin, dann werde ich immer ärgerlicher und ich verursache eine Art Kälteraum zwischen mir und meiner Frau. Und eine dünne Mauer wächst empor. Eine Entfremdung entsteht zwischen uns. Und Folgendes geschieht, ich fange an, meiner Frau die Schuld zu geben. Und ich stelle eine lange Liste ihrer Fehler auf. Sie hat dies gesagt, sie hat so gehandelt, sie hätte das nicht tun sollen. Eine lange Liste mit allen möglichen Dingen. Und ich denke, bei mir ist alles in Ordnung. Wenn ich aber in einer solchen Stimmung bin, fühle ich mich am Ende dieser Liste noch elender. Denn der Grund, warum ich all ihre Sünden aufzeige, ist doch nur, dass ich selbst dadurch heiliger, besser wirken will. Aber Jesus, so fährt er fort, schafft den Weg zurück. Er weiß, dass ich einsam bin und er weiß, dass ich meine Frau einsam gemacht habe. Und dann beginnt der Geist Gottes sein gnädiges Werk. Wenn er mir helfen möchte, sagt er, gib mir mal bitte diese Liste. Gib mir alles, was dich an deiner Frau stört. Und ich sage, Herr, du weißt, dass sie nicht recht hat. Ja, erwidert der Herr, ich weiß. Aber jetzt gib mir's und jetzt lass uns mal über dich sprechen. Bist du in Ordnung? Liebst du? Nein. Denkst du an meine frohe Botschaft? Nein, muss ich zugeben. Ich denke an mich selbst und daran, wie schlecht meine Frau ist. Ich bin einsam. Und Gott sagt, komm mit mir, ich möchte dich frei machen. Du bist im Unrecht, sag dazu ja. Und dann hilft er mir, ja zu sagen. Und wenn ich zum Herrn ja sage, dann merke ich, dass meine Sündenliste viel länger ist als die meiner Frau. Und dann nimmt der Herr alles weg und ich sage, es tut mir leid. Dann reinigt er uns mit seinem Blut und er sagt mir, geh zu deiner Frau und sage ihr, dass es dir leid tut. Das ist furchtbar schwer. Lieber möchte ich jetzt irgendwo predigen, als in die Küche gehen und zu sagen, es tut mir leid. Und so möchte ich dann auch manchmal sagen, Herr, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss predigen gehen und kann keine Zeit verschwenden. Und dann sagt der Herr, gut, du kannst gehen mit deiner Bibel. Geh und predige, ich bleibe in der Küche bei deiner Frau. Das ist hart. Denn das würde heißen, dass ich allein predigen müsste. Und allein zu predigen ist eine schlimme Aufgabe. Die Bibel redet nicht, der Heilige Geist gibt keine Kraft, das Herz ist nicht frei, es kommen keine Worte. Was hat es für seinen Zweck, so zu predigen? So kommt der segenspendende Heilige Geist und kehrt mich um. Geh zu deiner Frau in die Küche. Und ich gehe. Ich sage zu meiner Frau, es tut mir leid, ich habe Kälte verursacht. Ich habe meinen Herrn betrübt. Wenn meine Frau mir dann vergibt und selbst auch Buße tut und wir uns gegenseitig vergeben, wie Jesus uns vergeben hat, dann ist viel Licht in unserer Küche. Und wir fangen an zu singen. In der Küche hat eine Erweckung begonnen und dann möchten wir hinausgehen und das Erlebnis weitererzählen. Dann können wir Zeugnis ablegen. Dann ist das Herz nicht mehr gelähmt. Das Leben ist wieder frei. Der Heilige Geist wirkt. Wenn Sie nach diesem Erlebnis in unsere Küche kommen würden, könnten Sie ein gutes Zeugnis hören, denn Gott hat etwas getan. Er hat die Wolke entfernt, die Sünde vergeben und Jesus ist da. Denn das ist sehr anschaulich aus seinem eigenen Leben erzählt. Und wenn auch bei uns die Situationen immer wieder in Kleinigkeiten anders sein mögen, aber vom Grundsatz vermute ich, hat keiner allzu große Schwierigkeiten, es auf sich und sein eigenes Leben zu übertragen. Festo Kiwingere hat hier wunderbar beschrieben, was Zorn und negative Stimmungen aller Art mit uns selbst und unseren Beziehungen machen. Wie Zorn und negative Stimmungen unser geistliches Leben lähmen. Und ich denke, wir merken dann auch selber, gell, wenn es in uns kocht und brodelt und wir merken, jetzt ist da richtig dicke Luft in der Beziehung und wir möchten eigentlich irgendwie wieder raus, aber unser eigener Stolz lähmt und hindert uns. Und da dürfen wir den Geist Gottes bitten, dass er da hilft. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes dürfen wir immer wieder den Weg herausfinden aus dem Zorn des Vorzeitmenschen, der auch eben in den Kindern Gottes noch manchmal sein Unwesen treibt. Da kommt die nächste Frage. haben wir auch eine Chance, unseren Zorn, den Schlamm, zu beseitigen, zu besiegen, dass er immer weniger kommt, dass immer weniger seine zerstörende Kraft in unserem Leben und in unseren Ehen und sonstigen Beziehungen ausüben kann. Da gibt's unter den Christen, auch unter den bibeltreuen Christen, zwei verschiedene Meinungen, aber ich habe eine ganz feste und bin der Meinung, dass die auf die Bibel zu gründen ist. Manche sagen, nein, durch Jesus wird nicht unser Wesen wirklich ganz verändert. Und eigentlich können wir nicht besser werden. Wir sind, wie wir sind. Das sehe ich von der Bibel nicht. Sondern wir haben Kraft Gottes. Und ich bin sicher, dass wir das ein Stück weit, wir werden immer Sünder bleiben, aber dass wir es ein Stück weit erreichen können. Und ich denke an drei ganz konkrete Schritte und wichtige Punkte, die ich da zum Schluss noch aufzeigen möchte. Das erste ist, dass wir uns nicht selber entschuldigen und herausreden. Ich denke, das ist der erste ganz konkrete und wichtige Schritt. Dass wir die eigenen Einreden überwinden und unsere Ausreden bleiben lassen. Wie schnell sagen wir, ich kann nicht anders. So bin ich halt. So hat mich Gott geschaffen. Und dann sind wir schon beim Adam, beim Wegschieben von Schuld und Verantwortung auf den anderen. Letztlich sogar auf Gott, wie Adam. Ja, wenn wir sagen, so bin ich halt, wer ist dann schuld? Der Schöpfer, der mich so gemacht hat. Wenn ich ein Choleriker bin, was kann ich denn dafür? Ist halt so. Ja, muss meine Frau damit leben. Hat mich ja geheiratet. Und Gott hat mich so geschaffen. Der Teufel will diese Einreden und Entschuldigungen. Er zeigt uns, wie schwach und hilflos wir doch angeblich sind, gesteuert und beherrscht von Trieben und Emotionen, von unserer Persönlichkeitsstruktur, von unserer Kindheit, von unseren schlechten Eltern und was weiß ich was alles, von der ganzen Umwelt und die moderne Psychologie, die auch schon weit in die christlichen Gemeinden eingedrungen ist, die bietet diese Ausreden en masse an. Du kannst nichts dafür, die anderen sind alle schuld. Und da sagt Gott, nein. So bist du nicht. So warst du mal. Wir denken wieder an den Schmetterling, der Vorzeitmensch. So warst du mal. Aber das gehört der Vergangenheit an. Denn ein alter Mensch, der alte Jakob, der ist gestorben, der hängt am Kreuz von Golgatha, der wurde am Ostermorgen nicht mit auferweckt. Der blieb im Grab. Ein neuer Mensch ist in Jesus auferstanden. Du hast keine Ausrede mehr. Du bist jetzt anders. Jesus lebt in dir. Verstehen wir nochmal den Befehl am Anfang, habt abgelegt. Habt abgelegt, das ist Vergangenheit. Du bist stark, in Jesus bist du stark. Nicht in dir selber, ganz wichtig, nicht in uns, aber in Jesus können wir anders. Da lässt uns die Bibel keine Chance, in Jesus haben wir keine Ausrede. Das ist die Freiheit eines Christenmenschen, von der auch Martin Luther gesprochen hat. Wir sind frei zu einem neuen Leben. Auch frei über die Schattenseiten unseres Charakters. Der bleibt. Ein Choleriker bleibt in der Regel sein Leben lang ein Choleriker und jeder Charakter hat seine schönen und seine weniger schönen Seiten. Der bleibt in der Regel. Aber in der Kraft des Heiligen Geistes können wir auch die Schattenseiten unseres Charakters, unseres Wesens mindestens ein Stück weit im Griff haben und unter die Herrschaft des neuen Lebens bringen. Aber es geht uns manchmal wie so vielen Sklaven nach dem Befreiungskrieg in den Vereinigten Staaten. Da waren viele Sklaven, die in den Südstaaten gefangen waren, freigelassen worden, nachdem die Nordstaatler gewonnen hatten. Aber die mussten sich jetzt in dieser Freiheit zurechtfinden. Sie hatten die Freiheit geschenkt bekommen. Aber sie mussten sie anziehen, um im Bild von Kolosser 3 zu sein. Sie mussten in sie hineinfinden. Und viele haben das nicht geschafft. Es klingt unglaublich, aber es war so. Etliche, ich glaube, es waren sogar viele von diesen freigelassenen Sklaven, sind wieder zu ihren Herren zurückgekehrt, weil es bequemer war, sich von ihren Herren versorgen und führen zu lassen, als auf eigenen Beinen zu stehen. Und so ist oft bequemer, sich vom alten Menschen, vom alten Vorzeitmenschen, der eigentlich in der Taufe ersoffen ist, beherrschen zu lassen, als das Leben in der Freiheit in Jesus zu ergreifen und zu leben. Aber in Jesus können wir das. Wir haben keine Ausreden, wenn wir unser altes Leben führen. Wir können nicht sagen, ich kann nicht anders. Gottes Geist sagt, doch, durch mich kannst du anders. Zweitens, der zweite wichtige Punkt, das Gebet. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Mit unserer Kraft ist nichts getan. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und aber eben, da haben wir wieder keine Ausrede. Warum? Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Als wir zum Glauben gekommen sind, hat die Verwandlung in den Schmetterling in einem Augenblick stattgefunden. Der Geist Gottes wohnt in uns. Wir können anders. Und im Gebet nehmen wir das für uns in Anspruch. Wir kommen zu Gott und sagen ihm, Vater, du siehst, dass ich so nicht sein will, wie ich mich jetzt gerade wieder verhalten habe. Du hast mir ein neues Leben geschenkt und jetzt hilf, dass ich nicht mehr in mein altes Vorzeitmenschenleben zurückfalle. Das habe ich abgelegt. Jetzt will ich mit dir ein neues Leben führen, ohne diese negativen Verhaltensweisen. Und unser Gebet ist eine Macht. Und wir werden es erfahren, dass Gottes Geist unser Leben verändert. Wir werden immer Sünder bleiben, habe ich gesagt. Ich sage es nochmal. Wir reden nicht von einem frommen Perfektionismus, der sagt, ich habe alle Sünde hinter mir gelassen. Aber wir dürfen bei aller Sündhaftigkeit erleben, dass neues Leben wächst und unser Verhalten immer mehr prägt. Wenn wir die Ausreden bleiben lassen und im Gebet sind. Und dann der dritte, auch noch wichtige Punkt, Vergebung suchen, wo es nötig ist, so wie es Festo Kivengere beschrieben hat. Bei Jesus und bei denen, an denen wir tatsächlich schuldig geworden sind. Ihr wisst, ich halte nichts davon, dass man sich für Dinge entschuldigt, die man nicht verbrochen hat. Das ist fromme Heuchelei, das bringt nichts. Aber für die Dinge, an denen wir wirklich schuldig geworden sind, finde ich es sehr schön, wie es der Festo Kivengere gesagt hat, es ist viel leichter, ein frommes Werk zu tun, ein paar Traktate zu verteilen, ein paar Einladungen in den Briefkasten zu schmeißen, als sich beim anderen zu entschuldigen. Er wäre lieber predigen gegangen. Aber Gott sagt ihm nein, jetzt ist was anderes dran. Ich denke, wir sehen es auch ganz praktisch, wenn ein Vogel in den Schlamm gefallen ist und der Schlamm trocknet an seinen Flügeln fest und verklebt die Federn, dann kann er nicht mehr fliegen. Wir kennen diese Bilder von Tankerunglücken, Ölpest, dann müssen diese Federn gereinigt werden. Sonst kann der Vogel nicht mehr fliegen. Das gilt auch für unser geistliches Leben. Wenn wir in Sünde, in Zorn, in Bosheit oder was auch immer gefallen sind, dann müssen diese Dinge wieder bereinigt werden. Sonst verkleben unsere geistlichen Federn durch die Sünde. Und dann behindern sie uns in unserem geistlichen Leben. Es braucht Bereinigung. Nur durch Vergebung geschieht solche Reinigung. Und die ist Voraussetzung für ein geistliches Weiterkommen, für den Sieg im geistlichen Kampf. Was für ein schönes Leben, liebe Geschwister, könnten wir führen in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren christlichen Gemeinden, wenn wir alle diesen alten Menschen komplett abgelegt hätten. Und genau zu diesem Leben hat uns Gott berufen. Und dazu hat er uns befreit und dazu hat er uns durch den Heiligen Geist bevollmächtigt, instand gesetzt. Also leben wir darin mit seiner Hilfe. Amen.